Also die deutsche Regierung erhebt alles zu einem moralischen Problem. Also egal irgendwie, ob es um Klima geht, um Krieg oder um die Frage des Geschlechtes, ist alles, wir haben nur noch moralisierende Debatten über alles, ist eine Moralfrage. Aber da, wo es wirklich um Moral ginge, da will niemand diskutieren. Aber bei uns in Deutschland sind die Debatten eben im Moment überhaupt nicht mehr möglich, weil eben diese Polarisierung sofort, auch politisch gewollt, herbeigeführt wird, eben um Menschen mundtot zu machen. Meine Familie kommt aus einem kommunistischen Land. Es ist wie ein Déjà-vu.
Was ist seine Frau?
Ich?
Grüezi miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Heute aus Berlin und mit einem hochinteressanten Gast. Sie ist eine der renommiertesten Journalistinnen Deutschlands. Ich gendere jetzt nicht. Sie sind tatsächlich eine Journalistin. Es ist Birgit Kelle, preisgekrönte Autorin auch von zahlreichen Büchern. Gender Gaga beispielsweise haben Sie geschrieben, das ja mehr oder weniger durch die...
Ein Klassiker.
Ja genau, ein Klassiker, das durch die Decke ging. Sie hat jetzt neu ein Buch herausgebracht. Ich kaufe mir ein Kind. Dazu unlängst eine Titelgeschichte in der Weltwoche, hochinteressantes Thema. Vielleicht erste Frage an Sie, Frau Kelle. Was ist Ihre zentrale Erkenntnis, nachdem Sie sich jetzt so lange für ein Buch mit diesem Thema Leihmutterschaft auseinandergesetzt haben?
Zentral würde ich sagen, dass man es einfach nicht regeln kann, dass es nicht möglich sein wird, eine ethische Form von Leihmutterschaft zu finden, sondern dass es eigentlich nur geht, dass man das global verbietet, ähnlich wie beim Organhandel, dass man einfach sagt, es muss eine soziale Ächtung her und zwar weltweit, weil es gibt keinen Weg, um das auf einem legalen Weg anständig menschlich zu machen.
Was ist genau das Kernproblem? Was ist derart schlimm an diesem Phänomen Leihmutterschaft, dass fremde Frauen fremde Kinder quasi dann sozusagen austragen? Warum muss das verboten werden?
Eigentlich ist es erstaunlich, dass wir das überhaupt diskutieren müssen, denn was faktisch geschieht, ist ja, dass ein Kind verkauft wird. Ein Kind wird produziert und wird von einer Frau ausgetragen zu dem einzigen Zweck, dass ein anderer es bekommt. Und der zahlt dafür Geld. Das nennt man Menschenhandel. Und ich finde es immer erstaunlich, dass wir in Bezug auf Kinder das nochmal extra diskutieren müssen. Ginge es hier um Erwachsene, dann müssten wir wahrscheinlich diese Diskussion nicht führen, weil dann wäre allen klar, nein, das geht nicht. Das sind eigentlich Zeiten, die wir überwunden haben, dass man Menschen kauft und verkauft. Aber bei Babys beginnen wir jetzt eine Diskussion neu, die ich eigentlich für abgeschlossen gehalten hatte. Und deswegen kann man das auch nicht heilen irgendwie, sondern es ist sozusagen, es bleibt halt immer stehen, dass ein Kind wie ein Objekt, dass ein Mensch zu einem Objekt gemacht wird, der verkauft wird, weggegeben wird, dem man neue Eltern zuordnet. Und selbst wenn man es verschenken würde, macht es die Sache nicht besser. Also auch dann wird es immer noch als Objekt weitergereicht, als sei es irgendwie ein Möbelstück.
Was war der Weckmoment? Warum haben Sie entschieden oder weshalb? Was war der ausschlaggebende Punkt, dass Sie für sich entschieden haben, wohl zu diesem Thema muss ich ein Buch schreiben?
Ich habe das Thema selbst, darüber habe ich schon mehrfach geschrieben. Ich war eine der ersten, die überhaupt damals in den Corona-Lockdowns auch das Problem der Ukraine beschrieben hat, weil in den Lockdowns damals schon hunderte von Babys in der Ukraine festhingen, die bestellt und nicht abgeholt waren. Aber ich habe auch für mein Buch Muttertier, wo ich über die Mutterschaft an sich mal ein Buch geschrieben habe, auch dort tauchte das Thema natürlich auf, weil es im Zuge dieser LGBT-Gleichbehandlung, Antidiskriminierungsdebatte auftaucht, weil ein großer Klientel sind ja auch eben zum Beispiel schwule Männer, die darauf angewiesen sind, dass sie eine fremde Frau finden, die ihnen ein Kind austrägt. Aber ganz aktuell ist natürlich auch gerade in Deutschland ist es so, dass die Ampelregierung erwägt, eben eine Variante der Leihmutterschaft, die sogenannte altruistische, also nicht kommerzielle Leihmutterschaft, zu legalisieren, noch in dieser Legislaturperiode. Wir erwarten erste Vorschläge, eigentlich jetzt schon im April. Und insofern gibt es auch einen akuten Anlass, dass man sagt, man muss über dieses Thema erstmal sprechen und die Bandbreite des Problems mal erklären, bevor wir anfangen, hier wieder irgendetwas zu legalisieren, was wir dann in 10 Jahren wieder zurückholen müssen.
Was würden Sie vielleicht einem Paar raten, das auf natürliche Wege nicht imstande ist, ein Kind zu produzieren, zu machen, zu kriegen? Was würden Sie so einem Paar, die vielleicht auch mit der Leihmutterschaft liebäugelt, ein normales Paar, Mann, Frau, was würden Sie dem raten?
Ich würde Ihnen raten, erstens mal andere Wege zu suchen, um sich um Kinder zu kümmern. Es bleibt auch der völlig legale Weg der Adoption ist eine Option. Man kann auch Pflegekinder zu sich nehmen. Wenn das alles nicht funktioniert, kommen wir aber leider auch an den Punkt, wo man auch sagen muss, es tut mir sehr leid, dass ihr keine Kinder haben könnt, aber dann ist das so. Wir haben uns in dieser Gesellschaft sowas wie Schicksal abgewöhnt. Jeder glaubt, er habe das Recht und egal mit welchem Mittel und egal, was welche Hürde genommen werden muss, ein Kind zu haben. Es gibt aber kein Recht auf ein Kind. Niemand hat ein Recht auf ein Kind. Und das ist natürlich bitter, wenn man persönlich betroffen ist. Und ich kenne einige, auch aus dem direkten Freundeskreis, die dieses Problem auch haben. Und Frauen, vor allen Dingen auch Frauen, die sehr darunter gelitten haben, dass sie eben kinderlos geblieben sind. Das ist nicht schön. Allerdings ist das nichts, was die Gesellschaft dann eben möglich machen muss. Also die Gesellschaft muss den unerfüllten Kinderwunsch nicht um jeden Preis erfüllen.
Wie sind die Dimensionen dieser Leihmutterschaft, wo Sie haben gesagt, es könnte sein, dass mit dem Selbstbestimmungsgesetz das dann auch kommt. Wie würden Sie die Dimensionen, die Brisanz dieses Themas in Deutschland einordnen und wie alarmiert ist vielleicht auch die Politik?
Na, sagen wir es mal so, dieses gesamte Thema löst nicht viel Alarm aus, außer bei denjenigen, die es verstanden haben. Das heißt, wir haben im konservativen Spektrum einige, die dagegen kämpfen. Wir haben allerdings auch im feministischen Lager, haben wir durchaus auch bei linken Feministinnen anständig Widerstand, weil sie begriffen haben, dass wir hier von einer neuen Form von Prostitution sprechen, eine neue Form von Ausbeutung der Frau. Genau genommen ist es auch eine Degradierung einer Mutter, weil wir nutzen zwar diesen Begriff Leihmutterschaft im Deutschen, aber hier soll ja keine Mutter geliehen werden, sondern hier soll ja gerade keine Mutter entstehen, sondern sie soll ja niemals Mutter sein. Sie soll quasi eine reine Gebärmaschine sein und mehr will man gar nicht. Ne? Die soll quasi das Kind brüten, hergeben und ansonsten soll sie keine Ansprüche stellen. Weltweit sehen wir, dass es tatsächlich genauso organisiert wird, auch zum Teil wie wirklich auch Prostitution, aber eben auch Zwangsprostitution. Und es ist wie eine neue Ausbeutungsstufe. Früher hat man eben den Körper für Sex gekauft bei der Frau. Jetzt kauft man ihre Fruchtbarkeit. Es ist quasi nichts anderes, was da passiert. Insofern ist quasi in einem Teil der Gesellschaft durchaus die Relevanz wird gesehen, dass eben einerseits das Kind als Objekt ist, andererseits die Frau ausgenutzt wird weltweit und global, vor allen Dingen arme Frauen. Aber gleichzeitig ist dieses Thema im medialen Raum wird das mehr so unter Boulevard abgetan. Also Cameron Diaz hat jetzt das neue Baby. Ach, es ist auch mit Leihmutter auf die Welt gekommen. Paris Hilton hat jetzt das zweite Kind mit Leihmutterschaft. Kim Kardashian. Also wir haben sozusagen es wird so in der Glamour- und Glitzerwelt wird dieses Phänomen Leihmutterschaft eher in den Friseursalon-Gazetten abgehandelt, aber nicht in Ethikdebatten, nicht in der Frage, um Himmels Willen, was tut ihr da eigentlich? Was tut ihr den Kindern an? Sondern es ist so, ach wie schön, wir haben Glitzer und Glamour Kulleraugenbabys mit hübschen Bildern und weiter reicht die Debatte nicht, außer ach wie schön, dass auch das schwule Paar jetzt endlich Kinder haben kann und deswegen führt niemand diese Debatte.
Man muss allerdings anmerken, Blick von außen, Blick aus der Schweiz, die deutsche Regierung nimmt sich solchen ethischen, moralischen Debatten durchaus an. Was würden Sie jetzt mit Blick auf diese Ampelregierung, würden Sie denen zutrauen, dass sie dieses Leihmutterschaftsgeschäft in Deutschland erlauben würden?
Ja, es ist ja nahezu schizophren. Also die deutsche Regierung erhebt alles zu einem moralischen Problem. Also egal irgendwie, ob es um Klima geht, um Krieg oder um die Frage des Geschlechtes, ist alles, wir haben nur noch moralisierende Debatten, überall ist es eine Moralfrage. Aber da, wo es wirklich um Moral ginge, da will niemand diskutieren. Da will auch niemand die Moral aufmachen, weil dort wird dann plötzlich argumentiert, ja, hier geht's ja nur um Gleichberechtigung, hier geht's um Antidiskriminierung. Insofern traue ich Ihnen absolut zu alles, weil sie eben versuchen, in dieser Legislaturperiode eben auch solche Projekte durchzuprügeln, eben ähnlich wie beim auch Selbstbestimmungsgesetz, weil sie natürlich wissen, in dieser Konstellation kommt man wahrscheinlich nie wieder zusammen. Ja, Gott sei Dank, kann man sagen, aber diese Koalition besteht jetzt noch und sie wird in meinen Augen auch noch stehen bleiben, weil keiner kann es sich leisten, sie im Moment aufzubrechen. Das heißt, entweder sie bekommen all diese gesellschaftspolitischen Entscheidungen entweder jetzt durch oder nie. Denn sobald die Regierung wechselt, sind wahrscheinlich all diese Themen vom Tisch. Deswegen ist der Druck relativ hoch.
Wie finden Sie die Ampelregierung generell?
Gute Frage. Es ist schwierig. Ich glaube, möglicherweise hat Deutschland noch nie eine schlechtere Regierung gehabt als diese. Ich meine das wirklich todernst. So eine, ja, wie soll ich sagen, Zerstörung, wie diese Regierung hat, glaube ich, vorher noch keine andere angerichtet. Auf so vielen Ebenen, gerade auch im wirtschaftspolitischen Bereich, die ganze Klimapolitik, die Gesellschaftspolitik, die Außenpolitik verändert sich gerade komplett. Wir haben, aber ich glaube, eine derartige Zerstörung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands hat, glaube ich, noch keine andere Regierung so planmäßig durchgeführt. Also wenn, dann sind das, früher würde ich jetzt mal sagen, wenn etwas der Wirtschaft geschadet hat, dann hat man das eher, ist das ein Kollateralschaden gewesen, der entstanden ist und den man versuchte zu korrigieren. Jetzt macht man gezielt eine Energiepolitik, die dieses Land gegen die Wand fährt. Und gleichzeitig haben wir eine Regierung, die bereit ist, im gesellschaftspolitischen Raum plötzlich Bürgerrechte in derart in Frage zu stellen. Also ausgerechnet diejenigen, die früher immer durch die Straßen liefen und brüllten irgendwie kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, sind jetzt der Staat und bauen jetzt den Staat aus und kämpfen gegen Freiheiten, gegen Bürgerrechte, vor allen Dingen gegen die Meinungsfreiheit. Sie bekämpfen die Opposition, nicht nur im Parlament, sondern vor allen Dingen unter den Bürgern. Und das, finde ich, hat noch keine andere Regierung, hat derart massiv Bürgerrechte angegriffen, und zwar absichtlich. Also nicht, wie gesagt, nicht sozusagen aus Versehen oder wir müssen mal hier einen Ausnahmefall machen, sondern systematisch wird ja gerade die freie Meinungsäußerung an allen Ecken und Enden zusammengefaltet. Wir machen Denunziantenstellen, die wir einrichten, damit Bürger gemeldet werden können, wenn sie die falsche Meinung haben. Das ist ein derartiger Rückschritt in den Bürgerrechten, gepaart eben aber auch mit der Zerstörung im ökonomischen Bereich. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Und deswegen kann man eigentlich nur hoffen, dass diese Ära bald vorbeigeht, damit wir zumindest ein paar Sachen vielleicht noch wieder korrigiert bekommen. Aber aufgeholt, gerade im energiepolitischen Bereich, wird es nicht so einfach werden, all das, was man jetzt schon eingeleitet hat, auch wieder rückabzuwickeln, beziehungsweise den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder attraktiv zu machen und das Vertrauen auch in eine deutsche Regierung, die eben unternehmerfreundlich ist, wiederherzustellen. Das wird nicht einfach werden.
Wer ist für Sie der beste, der am wenigsten schlechteste Minister Deutschlands?
Du liebe Güte, da müsste ich jetzt lang überlegen, kann ich Ihnen keinen Namen wirklich nennen.
Lindner?
Nein. Leider auch nicht. Gerade die Liberalen sind ja eigentlich auch eine riesen Enttäuschung. Also sagen wir es mal so, wenn man natürlich irgendwie unter den Blinden ist der einäugige König, ne, sagt man als Sprichwort in Deutschland. Wenn man quasi sagt, okay, er kommt von einem hohen Niveau und ist runtergerutscht und ist aber damit immer noch oberhalb dessen, was viele andere mitgebracht haben, dann kann man sagen, ist er noch einer von den Besseren. Gleichzeitig sind gerade die Liberalen, finde ich, eine unglaubliche Enttäuschung in dieser Regierung, nicht umsonst verlieren sie ja auch in ihren eigenen Stammwählerklientel unglaublich Stimmen, weil sie eben vieles nicht aufhalten, weil gerade diese Einschränkungen der Bürgerrechte, weil gerade die Frage Wirtschaftsstandort Deutschland, also die Liberalen, das ist das Unternehmertum, ja, das sind die freiheitlich Denkenden, das sind diejenigen, die normalerweise unsere Bürgerrechte verteidigen müssten.
Vermeintlich,
ja, jedenfalls auf dem Papier, also jedenfalls vom Selbstverständnis her. Und wenn man dann sieht, wie sie ja mitmachen, wie sie vieles einfach nicht verhindern, wo sie auch offensichtlich keine roten Linien haben, wo man sagt, also bis hierher oder wir lassen diese Koalition platzen. Wo sind die denn? Also, und deswegen, ja.
Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie sich auch schon mit dem Begriff des Feminismus auseinandergesetzt haben. Jetzt interessiert mich ganz speziell diese feministische Außenpolitik, von der die Außenministerin Deutschlands ständig redet. Was ist das genau und was halten Sie davon?
Ich glaube, dass nicht einmal unsere feministische Außenministerin in zwei Sätzen erklären könnte, was eigentlich ihre feministische Außenpolitik ist, weil sie ist ja auch nichts. Also alle Erklärungsversuche, die da irgendwie auf dem Papier entstanden sind, würde ich sagen, ist eigentlich eine normale Außenpolitik, die einfach berücksichtigt, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt. Das haben wir allerdings schon vorher gemacht. Gleichzeitig ist es ja inkonsequent, das wissen wir auch, weil natürlich im Nahen Osten und unter Islamisten man manche Themen einfach ausklammert und nicht anspricht, wo es nun wirklich an der Tagesordnung wäre, sie anzusprechen. Ich bin persönlich auch etwas angefressen, weil eben, wenn wir auf das Thema Leihmutterschaft zu sprechen kommen, es gibt ein europäisches Eldorado für Leihmutterschaft und das ist ausgerechnet die Ukraine. Und in der Ukraine kam es jetzt während der Corona-Zeit, während der Lockdowns das erste Mal, hat man gesehen, was das anrichtet, weil hunderte von Babys nicht abgeholt worden sind damals wegen Reisebeschränkungen. Das Drama wiederholte sich bei Kriegsausbruch in der Ukraine, weil Kinder teilweise, in die ganzen Schwangeren, die ihre Kinder ja nur quasi gebären sollen, um sie an Fremde auszuhändigen, die durften nicht einmal ausreisen, nicht einmal damals, als Bombenhagel war, über Kiew. Das heißt, die haben in Luftschutzbunkern entbunden und so weiter. Kein anderes Land in Europa hat einen derart riesigen Markt. Also man kann einfach sagen, global hat die Ukraine das Billigsegment in der Leihmutterschaft. Und das bedeutet, über 3000 Babys jedes Jahr verlassen die Ukraine und werden von Frauen in der Ukraine geboren, die ihre Gesundheit riskieren, und zwar ihre seelische und ihre körperliche, um für Reiche aus anderen Ländern Kinder zu gebären. Und das ist eine Ausbeutung der Frauen. Wir wissen, dass die Frauen in der Ukraine nicht viele verdienen. Wir wissen, dass teilweise direkt in Frauenhäusern rekrutiert wird. Wir wissen, dass diese Frauen medizinisch, wenn es Komplikationen gibt, überhaupt keine Rechte haben und auch nicht vernünftig versorgt werden. Noch nie hat sich unsere feministische Außenministerin öffentlich gegen diese Praxis der Frauenausbeutung in der Ukraine gewandt. Noch nie hat sie sich erkundigt, wie es eigentlich den Hunderten von Leihmüttern geht, die mitten im Kriegsgebiet verweilen müssen. Die dürfen nicht ins Ausland, weil im Ausland, wenn sie im Ausland das Kind bekommen, dann dürfen sie es nicht mehr hergeben, weil dann ist es Menschenhandel. Nur in der Ukraine ist es kein Menschenhandel, weil sie es legalisiert haben. Also müssen diese Frauen auf ukrainischem Boden bleiben. Und unsere Außenministerin kümmert sich überhaupt nicht. Sie hat noch nicht einmal öffentlich jemals danach gefragt. Und das, finde ich, gehört dann auch mit dazu, dass man auch gerade mit Ländern, mit denen man kooperiert oder wo wir sogar als Deutsche ja sehr viel helfen, finde ich, wäre es angebracht, das endlich mal zu thematisieren.
Warum wird das nicht thematisiert? Hanke rum, man hat ja auf der anderen Seite, es geht ja noch weiter. Und das, was Sie beschreiben, da stirbt eigentlich quasi die heranwachsende Generation, wird ans Ausland verkauft, während oben die jungen Männer werden da wegsterben, gegen die Russen sterben, und aber man, das thematisiert man nicht, ja, auch bei Annalena Baerbock thematisiert das nicht, hankerum thematisiert man ja fast schon flächendeckend diese verschleppten Kinder, die da nach Russland entführt werden. Ist das eine unglaubliche Doppelmoral? Würden Sie so weit gehen und Annalena Baerbock zur obersten Antifeministin des Landes erklären?
Na, ich glaube nicht, dass sie Antifeministin ist. Ich glaube, dass sie das aus ihrer Perspektive, glaube ich, schon irgendwo ernst meint. Gleichzeitig hat ihr noch niemand erklärt, dass sie halt inkonsequent ist. Also man pickt sich halt die Sahnehäubchen-Themen raus, wo es nicht wehtut. Ja, wir kämpfen im Inland für jeden Genderstern, aber da, wo es hart auf hart kommt, da, wo wirklich Frauen gefährdet sind, wo Frauen etwas riskieren, wo man ihnen helfen müsste, da schweigt man dann eben, weil andere Interessen wichtiger sind. Ja, wir erleben das ja gerade auch bei den Grünen schon lange im Übrigen. Also es gibt die Iraner haben keine bessere Freundin in Deutschland als Claudia Roth, und das seit Jahren. Ja, ein Steinmeier vergisst zwar amerikanischen Präsidenten zur Wiederwahl zu gratulieren, aber nicht irgendwie die Jahrestage des iranischen Präsidenten. Ja, da gehen dann die Glückwunschtelegramme raus. Also wir sehen sozusagen, dass die Linke schon immer ihre Ausnahmen machte, und dann hüllt man sich dann auch, eine Claudia Roth saß schon immer mit Kopftuch im Iran. Das fand sie ganz prima. Dass da quasi Frauen im Gefängnis landen, wenn sie ihr Kopftuch abziehen, dafür hatte sie noch nie einen Blick, das wollte sie auch gar nicht sehen. Diese Doppelmoral ist auf der linken Seite in Bezug auf Frauenrechte schon immer sichtbar. Und jetzt kommen einfach nur andere, weitere Themen hinzu, wo man eben genauso mit beiden Augen einfach wegschaut und einfach schweigt. Und das finde ich unanständig, dass man schweigt, nur weil man eben sozusagen ein befreundetes Land oder jemanden, mit dem man Handel treibt, weil man es dort nicht thematisieren will, weil man andere eben gerade auch Handelsbeziehungen oder sonstige Beziehungen nicht stören will durch so unangenehme Fragen wie nach Frauenrechten oder nach Kinderrechten.
Wie frauenfreundlich ist eigentlich die aktuelle deutsche Politik?
Ich glaube, sie ist überhaupt nicht frauenfreundlich, weil wir nicht einmal eine Definition bekommen von unserer Frauenministerin, was überhaupt eine Frau ist. Also ich stelle fest, wir haben überhaupt gar keine Frauenpolitik mehr. Mhm. Das Ministerium heißt ja eigentlich für Frauen und Familie, Senioren, Jugend, bla. Also wie Kanzler Schröder einst sagte, das Ministerium für Frau und Gedöns. Das ist an ihm hängen geblieben, dieser Begriff, aber er trifft es durchaus. Wir haben im Moment eine Familienministerin, darin, die sich scheut, den Begriff Frau überhaupt zu definieren, die auf die direkte Frage einmal antwortete, eine Frau ist quasi jeder Mensch, der sich als Frau identifiziert. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, das heißt, die ganz normale Frau ist doch schon längst aus dem Fokus dieser Politik. Wir machen ja aus dem Familienministerium vor allen Dingen das Programm Demokratie leben und bekämpfen alles, was rechts ist, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Und ansonsten, wo machen wir denn überhaupt auch nur Familienpolitik? Wir machen nur noch Minderheitenpolitik. Dieses gesamte Ressort Frau, Familie ist gekapert worden für LGBT-Rechte, für Männer, die jetzt gerne Frauen wären. Ich meine, bei den Grünen sitzen zwei Männer im Bundestag, die auf dem Frauenticket in den Bundestag gekommen sind. Wir haben sozusagen, wir kümmern uns mehr um die Transfrauen als um die echte Biofrau. Und das, würde ich sagen, ist einfach das größte Problem. Wir machen keine Frauenpolitik mehr.
Was ist eine Frau?
Ich? Ein erwachsener weiblicher Mensch ist eine Frau und das können Sie genetisch feststellen. Und damit ist das Thema eigentlich abgehakt. Die Definition einer Frau kann wissenschaftlich gegeben werden und brauchen wir überhaupt nicht hinterfragen. Dass wir gleichzeitig Minderheitenrechte in irgendeiner Form beachten müssen oder uns anschauen müssen, dass man sagt, okay, es gibt Menschen, die wären gerne ein anderes Geschlecht. Wie gehen wir mit denen um? Was kann eine liberale Gesellschaft dort leisten? Was muss sie auch leisten? Das sind für mich durchaus auch legitime Fragen. Ja, also ich habe mich auch mit einigen Transfrauen, die tatsächlich diesen schweren Weg gegangen sind, auch körperlich, die aber gerade deswegen übrigens interessanterweise alle gegen das Selbstbestimmungsgesetz waren, weil sie sagten, gerade weil ich weiß, was das für ein harter Weg ist, ist es Wahnsinn, wenn man das leichtfertig jungen Mädchen schon ermöglicht, weil die wissen gar nicht genau, was sie da tun. Insofern, ja, man muss das regeln, aber nicht auf Kosten der Frau. Und deswegen möchte ich gerne zu einem völlig, zu einem legitimen und vor allen Dingen zu einem Tatsachen-Definition von Frau zurück. Wir diskutieren im Übrigen in dieser Gesellschaft auch nicht, was ein Mann ist. Interessanterweise ist ja ständig nur die Frau irgendwie im Fokus, deren Weiblichkeit offensichtlich niemand mehr wissenschaftlich feststellen kann. Das ist ja völlig absurd. Ich sage immer gerne, im Kreißsaal gibt es eine 100% Frauenquote. Frauen bekommen Kinder und sonst niemand. Das kann man nicht dekonstruieren, das kann man auch nicht identifizieren. Aber wir haben halt auch eine Bereitschaft in den Medien, dieses absurde Spiel mitzumachen. Wenn ich dann so Berichte lese wie, der erste Mann habe jetzt ein Kind bekommen, dann zweifle ich an der Zurechnungsfähigkeit mancher Kollegen, die solche Dinge überhaupt schreiben, weil es natürlich klar ist, dass eine Frau, die gerne Mann wäre, trotzdem ein Kind bekommen hat, was aber nichts damit zu tun hat, dass sie halt einfach weiterhin eine Frau ist.
Was schätzen Sie an Männern?
Dass sie Männer sind, das ist ja das Schöne, dass sie anders sind als Frauen. Und deswegen finde ich es auch dramatisch, wenn man versucht, Männern ihr Mannsein auszureden oder auch das Mannsein ständig zu problematisieren. Ich bin ja auch Mutter von zwei Töchtern und von zwei Söhnen. Das heißt, die Frage, wie kann man in dieser Welt eigentlich Jungs zu großartigen Männern großziehen, ist für mich auch ganz persönlich einfach ein Thema. Und ich habe gesehen, wie im Bildungssektor die Jungs wenig Ansprechpartner haben, wenig männliche Vorbilder haben, wie ihr Jungensein, ihr ganz normales Jungensein ständig problematisiert wird. Ja, alles, was irgendwie nicht weiblich ist, ist ja inzwischen für manche toxische Männlichkeit. Und da sind wir quasi schon mitten im Problem, dass wir das Mannsein inzwischen zu einer feministischen Debatte erklärt haben. Also Frauen definieren, wie der Mann der Zukunft sein soll. Und jeder Mann, der dagegen ist, ist quasi toxisch, ne?
Wie würden Sie dieses Mannsein umreißen? Was ist quasi noch geduldetes Maß an Mannsein und wann kippt es zur toxischen Männlichkeit, die ja so oft verteufelt und umschrieben wird?
Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal festmachen kann. Das ist ja eben auch das Problem. Wir kommen ja hier in einen Bereich, auch in einen zwischenmenschlichen Bereich, der ja sehr, sehr individuell abläuft. Also sagen wir mal, die Anziehung zwischen Mann und Frau, die ja durch Gegenpole irgendwo erstmal sich gegenübersteht, ist ja auch etwas, was in jeder Paarkonstellation unterschiedlich ist. Also ne, was die eine Frau gut findet, findet die andere vielleicht schlecht. Gleichzeitig stellen wir fest, dass sozusagen Männer, die tatsächlich wie ein klassischer Macho durch die Gegend rennen, immer noch eine unglaubliche Ausstrahlungskraft leider haben auf viele, gerade junge Mädchen. Ja, das heißt, ich stelle eine Diskrepanz fest zwischen dem, was wir sagen und was wir diskutieren, wie ein Mann sein soll, und zwischen dem tatsächlichen Paarungsverhalten der Frau. Ja, das heißt, wir Frauen neigen auch dazu, sozusagen uns Männer herbeizureden oder sie uns umzuerziehen, bis sie dann so sind, dass wir sagen, du bist nicht mehr so wie früher. Um ihnen dann vorzuwerfen, dass sie sich verändert haben. Das heißt, dieses ja klassische männliche auch Beschützerinstinkt, klassisch männlich auch irgendwo ja zu wissen, was man will, entscheidungsfreudig zu sein, erfolgreich zu sein. Das ist das, was Frauen durchaus an Männern schätzen. Auch die Frage irgendwie, kann ein Mann eine Familie stabil ernähren? Kann er mich und meine Kinder in irgendeiner Form versorgen? Das sind alles uralte Programme, die in uns ablaufen, ganz egal, ob wir das als Frauen jetzt, sagen wir mal, theoretisch gut finden oder nicht. Aber die Frage zum Beispiel, ob eine Frau Kinder bekommt oder nicht, hängt massiv davon ab, ob sie in einer stabilen Beziehung ist. Und wir wissen zum Beispiel rein statistisch, dass die Geburtenrate, also dass die Frage, ob eine Frau ein Kind bekommt, sich schlagartig erhöht. Teilweise verdoppelt sich der Wert, wenn die Frauen heiraten. Das heißt, in dem Moment, wo ich quasi heirate und damit sozusagen auch eine Zusage habe, dass jemand tatsächlich öffentlich Ja sagt, ich will bei dir bleiben und ich werde zu dir stehen, damit sind Frauen dann auch bereit, Kinder zu bekommen, weil sie sich dann auf einen Partner verlassen können, während, sagen wir, eine instabile Beziehung nicht unbedingt etwas ist, wo man sagt, ja, da bekomme ich jetzt auch noch ein Kind, ohne zu wissen, ob der Vater dieses Kindes eigentlich mich und dieses Kind überhaupt dauerhaft behalten möchte. Ja, das heißt, diese Frage sozusagen, dass Männer auch ihre Rolle eben als Mann, dass sie nicht versuchen, die besseren Frauen zu werden, dass sie nicht versuchen, die besseren Feministen zu werden, ist eigentlich extrem wichtig, dass sie ihre Rolle, sagen wir mal, einen Mittelweg finden zwischen, sagen wir mal, dem Höhlenmenschen, der alles mit Gewalt geregelt hat. Dass man sagt, die Aggression, die natürlich höhere Aggression des Mannes muss in irgendeiner Form zivilisiert werden. Dann sind aber seine Risikobereitschaft, auch sein erhöhtes Aggressionspotenzial sehr nützlich für die Wirtschaft, für die Politik, für die Verteidigung, für all diese Dinge brauchen wir Männer, die noch auch wirklich Männer sein wollen.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man von außen Deutschland betrachtet, es herrscht so ein Zustand der kollektiven Verwirrung. Das kanalisiert sich an diesem Selbstbestimmungsgesetz, dass jeder darf alles sein, aber alle sind dann doch irgendwie niemand, der Einzelne. Weil man ist so ein bisschen im luftleeren Raum. Woher kommt eigentlich diese Selbstfindungsphase Deutschlands? Wann war auch vielleicht der Gender-Urknall? Können Sie das ein bisschen erörtern? Wieso weiß Deutschland nicht mehr wohin? Wann war dieser Urknall des Gender-Wahnsinns, wie Sie ihn nennen?
Ich glaube, dass es nicht in dem Sinne ein Knall war, sondern ich glaube, dass das ein Prozess war, der uns schleichend überfallen hat, ohne dass manche überhaupt am Anfang realisiert haben, was hier eigentlich auf uns zurollt. Also unter diese gesamte Gender-Debatte und die dann sich ausgeweitet hat im Endeffekt in eine identitätspolitische Debatte, fing schleichend an unter dem Label Antidiskriminierung und Gleichberechtigung. Das sind ja positiv besetzte Begriffe. Das heißt, wir haben sozusagen eine Handvoll Ideologen, die sich durchs System gearbeitet haben, die in Politik und auch vor allen Dingen in der Wissenschaft an den Universitäten ganze Arbeit geleistet haben, ohne dass die Masse oder eigentlich begriffen hat, um was es hier eigentlich geht. Ich meine, seit wann, ich habe mein Buch Gender Gaga schon 2014, glaube ich, herausgegeben. Seit 2010 schreibe ich über das Problem der Gendersprache. Ja, wir haben jetzt das Jahr 2024. Und jetzt plötzlich kommen endlich irgendwie einige Landesregierungen in Deutschland und sagen, wir müssen das verbieten. Das versaut uns ja die Sprache und das ist ideologisch und überhaupt. Ja, also man kann sagen, irgendwie seit 14 Jahre haben sie jetzt mindestens gebraucht, um zu begreifen, dass es mehr geht als um die Frage der Gleichberechtigung oder ob man welche Geschlechter man mitmeint, sondern dass wir hier mit einer ideologischen Welle zu tun haben. In der Zwischenzeit ist gerade im pädagogischen Raum sehr viel Schaden angerichtet worden. Also wir haben ja auch eine ganze Generation von Pädagogen durch die Universitäten geschleift, denen wir beigebracht haben, dass sie unbedingt darauf achten sollen, dass Jungs nicht jungstypisch sich verhalten und nicht jungstypisch spielen. Also dass Mädchen sollen sich jetzt möglichst irgendwie Männerdomänen aneignen und die Männer sollen jetzt in die Frauendomänen und die Geschlechter müssen sich quasi angleichen und alles sei sowieso nur eine anerzogene Gewohnheit und läge überhaupt nicht irgendwie in der Natur der Sache. Die sind jetzt alle in den Schulen, die sind jetzt in den Kitas, die sind in den Schulen, die sind in den Universitäten und dieses Gedankengut ist sozusagen da und hat schon einen gewissen Schaden angerichtet unter einer Generation. Und wenn man sich die jungen Menschen heute ansieht, also wenn man jetzt gerade so das studentische linke Milieu sich anschaut, so zwischen 20 und 30, da sieht man, dass das auch angekommen ist teilweise. In keinem anderen Milieu wird das tatsächlich wirklich so ernst genommen, auch mit der Gendersprache und wie wichtig das sei. Und da sind auch alle zutiefst überzeugt, es gäbe mehr als zwei Geschlechter. Und wir müssen alle daran arbeiten, dass wir unsere eigenen Vorurteile abbauen und sehr, sehr irgendwie tolerant und sind zu allen möglichen Menschen. Und in diesem Zuge ist sozusagen diese Innerlichkeit, also man beschäftigt sich heute einfach auch in der Mangelung für lange Jahre der äußeren Probleme, beschäftigt man sich viel mehr mit seinem eigenen Innenleben. Die Frage, wie ich mich fühle, ist plötzlich eine politische geworden. Ja, also jemand, der in Tränen ausbricht, hat Recht. Auf diesem Niveau sind wir ja angekommen, ne? Weil gerade in der Geschlechterdebatte. Also wenn ich einem Mann sage, du bist keine Frau, und dann bin ich sozusagen der Aggressor in diesem Bild, weil ich ja jemand anderem die Gefühle verletze. Das heißt, das verletzte Gefühl hat plötzlich eine politische Legitimation bekommen, die es nie haben könnte, dass er auch nicht objektiv greifbar ist.
Es ist eine unglaublich polarisierte Debatte, würde ich jetzt mal meinen. Die Fronten sind ganz klar bezogen. Was würden Sie da vielleicht zur Entspannung dieser ja, fast schon gespaltenen Gesellschaft in dieser Genderfrage, was könnten Sie beitragen zur Entspannung dieser beiden Schützengräben bezogenen Fronten?
Ich glaube, dass wir einfach wieder zu objektiven und zu Sachlagen zurück müssen. Also wir müssen die Gefühlsebene daraus bauen. Und dafür müssen wir tatsächlich auch manche Themenkomplexe etwas auseinanderzerren wieder. Also wir erleben ja, und die ganze LGBT-Lobby macht das ja absichtlich, dass man mehrere Themen, also ganz viele Themen miteinander vereint. Alles ist irgendwie ein Gender-Thema und deswegen kann man gegen einzelne Sachen nicht sein, weil sonst wird man ja aus seinem eigenen Kollektiv rausgeworfen. Wir müssen die Themen wieder ein bisschen entzerren, um zu schauen, wo müssen wir wirklich diskutieren, wo müssen wir entgegenkommen. Was sind aber Themen, wo wir uns nicht einigen müssen oder wo wir sagen müssen, also man kann das nicht immer nur im Paket nehmen. Zumal das Paket ja erweitert worden ist. Also früher waren die Feministinnen für Frauen und sie waren gegen Männer. Das war schon mal, da hatten wir nur zwei Geschlechter im Raum und die Fronten waren irgendwo etwas klar. So, jetzt haben wir die sogenannte intersektionale Genderfeministin, ja, die davon ausgeht, wir hätten eine Vielfalt von Geschlechtern, wo das Thema jetzt erweitert worden ist auf das sexuelle Begehren, also die sexuelle Vielfalt. Dann ist aber auch erweitert worden auf weitere Diskriminierungsmerkmale. Also man kümmert sich ja jetzt auch, man ist auch antikapitalistisch, man ist vegan, man kämpft gegen den Klimawandel, man kämpft kämpft für den Abbau von Grenzen. Ja, wir haben sogar die Queers for Palestine. Also wir haben sozusagen in diesem Bereich sogar ein politisches Statement für den Nahostkonflikt. All das ist jetzt mit in diesem Gender-Topf sozusagen mit drin. Ja, bei Fridays for Future kann man das immer relativ gut sehen. Die gleichen Leute, die dort auf die Straße gehen, gehen dann auch für LGBT-Rechte auf die Straße. Also man hat sozusagen personelle und inhaltliche Überschneidungen und dadurch ist dieser Komplex sehr groß und man muss immer das ganze Paket kaufen. Also wenn eben Beispiel der feministischen Bewegung, da gibt es ja eine Menge Frauen, die ein Problem haben mit der ganzen Transbewegung, weil sie sagen, die Transfrauen machen uns unsere Frauendomänen kaputt. Sie nehmen uns unsere sicheren Frauenplätze. Sie dringen ein in unsere Umkleidekabinen und nehmen uns sogar die Quotenplätze weg, die wir hart gekämpft haben. Feministinnen, die so auftreten, werden von der LGBT-Lobby rausgeworfen aus ihrem Freundeskreis. Mhm. Ja, da wird man dann verschrien als TERF, als Trans-Radical-Exclusive-Feminist. Also man wird quasi beschimpft, weil man die Transrechte nicht anerkennt und weil man die Transfrau nicht für eine richtige Frau hält. Mhm. Man muss sozusagen, um noch Feministin zu sein in Deutschland, muss man all das kaufen, das Gesamtpaket. Und das geht gar nicht. Und deswegen muss man schauen sozusagen, dass man das wieder einzeln macht. Dass man sagt, was sind eigentlich die Bedürfnisse von Frauen, von Bio-Frauen? Was sind die Bedürfnisse vielleicht von Transfrauen? Wie bringen wir die zusammen? Wie können wir sozusagen den einen gerecht werden, aber nicht auf Kosten der anderen? Was müssen wir dafür tun? Was wollen sexuelle Minderheiten? Die haben auch ihre Rechte. Wo ist die Grenze? Ja, selbstverständlich haben manche Migranten Probleme, ja, und sind auch ausgegrenzt. Aber dass man sozusagen die Probleme und auch die Rechte dieser Leute immer in einen Kontext setzt und das alles nicht in einen Topf setzt, dann kriegen wir die Debatte wieder hin. Aber wir können sie nur versachlichen, wenn wir anfangen, konkret über einzelne Themenkomplexe, die alle in diesem Gender-Topf sitzen, wenn wir die einzeln rausholen und sagen, okay, wie lösen wir das jetzt? Und nicht irgendwie so, wie es im Moment läuft, dass man jeder, der einen Einwand hat, wird erstmal beschimpft, er sei rechts. Und mit diesem Thema müsste man sich jetzt dann nicht mehr befassen, weil die falsche Person hat dazu die falsche Meinung. Ja, also so wird's ja abgebügelt.
Wie rau ist dieses Meinungsklima eigentlich tatsächlich? Wir hatten während der Corona-Zeit gab es den Verschwörungstheoretiker, den Aluhut. Dann intensivierte sich die Debatte während dem Ukraine-Krieg. Da waren dann alle Putin-Freunde und Russland-Versteher. Jetzt sind wir so weit, dass wir alle, die irgendwie ausscheren, sind Nazis, Rechtsextremisten. Wie rau ist dieses Klima wirklich? Was nehmen Sie da wahr in Deutschland?
Das ist schon sehr rau. Ich glaube, in Deutschland ist das besonders extrem. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so extrem diskutiert wird. Aber bei uns in Deutschland sind die Debatten eben im Moment überhaupt nicht mehr möglich, weil eben diese Polarisierung sofort, auch politisch gewollt, herbeigeführt wird, eben um Menschen mundtot zu machen. Und genau diese Tendenz wird bei uns eben, wir sprachen vorhin über die Frage, warum ist diese Ampelregierung so schwierig? Genau in all diesen Themenkomplexen sehen wir, dass die Regierung dazu neigt, ihre eigenen Widersacher und jeden, der widerspricht, als Antidemokraten abzustempeln, und zwar öffentlich, ja, und Regierungsstellen mit einzubinden oder gerade den Verfassungsschutz in Gang zu setzen, wenn jemand mit einer unbequemen Meinung gegen die Regierung auftaucht. Und das sind eben, sagen wir mal, Phänomene, die, glaube ich, in Deutschland eher einzigartig sind im Moment. Ich sehe das nirgendwo im Ausland. Ich lasse mich gerne korrigieren, aber dieses Phänomen ist schon relativ stark und es zeigt eben, dass wir gar keine Debatten mehr in der Lage sind zu führen gerade. Insofern kommen wir auch nicht weiter. Diese Polarisierung ist gewollt, weil sie wird politisch instrumentalisiert, um die Opposition stillzulegen.
Ja. Jetzt muss man sagen, interessant an Ihrem Hintergrund ist ja, Sie sind ja in Rumänien aufgewachsen, ja, zur Zeit von Ceausescu, habe ich gelesen. Ja. Muss man da nicht sagen, mit so einer Vergangenheit, wo man wirklich in einem unglaublichen Unterdrückerregime eigentlich aufgewachsen ist, wo man das erlebt hat, muss man da nicht sagen, wenn man ein bisschen zurücklehnt, in Deutschland ist ist unter dem Strich vielleicht doch noch nicht alles verloren. Es ist ein gutes Land, man ist noch nicht so unfrei. Oder wie sehen Sie das?
Sagen wir es mal so, wir kommen ja von einem hohen Niveau. Also so leicht ist auch Deutschland nicht runterzuwirtschaften, auch nicht durch eine Ampelregierung. Gleichzeitig sind gerade mit diesem Hintergrund und den, ich war nun Gott sei Dank noch ein Kind, aber ich habe sozusagen diese, meine Familie kommt aus einem kommunistischen Land und je älter man wird, umso mehr versteht man auch, aus welchem Land man kam. Man hört die Geschichten der Verwandten, die auch in Konflikt geraten sind damals. Ich sehe, dass Menschen, die aus dem Ostblock kommen, insgesamt, genau wie ich auch, deutlich allergischer reagieren auf Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Nicht umsonst haben wir auch innerhalb Deutschlands immer noch eine Ost-West-Teilung und stellen wir fest, dass der Osten Deutschlands anders wählt und dass der Osten Deutschlands viel empfindlicher reagiert, wenn die Regierung anfängt, die eigenen Bürger und ihre Meinung nicht mehr hören zu wollen oder die Meinung oder diese Bürger zu beschimpfen oder gerade zu kriminalisieren, nur weil sie auf die Straße gehen und ihre Bürgerrechte wahrnehmen. Da reagiert man im Osten insgesamt viel empfindlicher drauf, weil es ist wie ein Déjà-vu. Ich sage immer, das ist wie ein Déjà-vu. Diese Stimmung im Land, und die ist ja inzwischen auch statistisch untermauert. Wir haben ja seriöse Umfragen von Meinungsforschungsinstituten, wo inzwischen über 50%, ich glaube teilweise 60-80% der Bürger sagen, sie trauen sich nicht mehr, man kann seine Meinung in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen. Oder man fängt an, anders zu reden, öffentlich und zu Hause. Und das sind alles Dinge, da kann Ihnen jeder, der aus dem Ostblock, sagen, ja, kenne ich. Ja, war früher schon so. Ja, wir wussten schon damals und man wusste, wie man sich ausdrückt, wenn man gehört wird oder wenn man unter sich ist. Man fängt an, vorsichtig zu werden, seine politische Meinung zu äußern, weil es könnte einem schaden. Und das ist eine Atmosphäre im Land, die sich massiv verändert hat und die, würde ich sagen, mit der Ampelregierung noch einmal massiv verschlechtert wurde, obwohl die Tendenzen dazu, muss man ehrlicherweise sagen, auch vorher schon da waren. Und ich glaube, die Migrationskrise in Deutschland war ein großer Auslöser, wo die Menschen gemerkt haben, in dem Moment, wo ich meine Sorgen über das, was im Land passiert, äußere, gelte ich hier als Rassist und werde massiv beschimpft. Das war vorher nicht so krass gewesen, aber nach 2015 war man ja quasi ein Rechtsradikaler, wenn man sagte, Entschuldigung, ich möchte das nicht oder wir müssen die Grenzen wieder zumachen, wir brauchen geregelt das Ganze, die Kriminalität steigt. Ja, Leute wie ich haben sich beschimpfen lassen, jetzt seit vielen Jahren und jetzt nach vielen Jahren kommt legt die Statistik endlich vor mit den Gewaltdelikten und gibt eigentlich Leuten wie mir recht. Ja, nur wir mussten uns aber jahrelang dafür beschimpfen lassen, dass wir gesagt haben, wir haben hier ein Problem. In der Corona-Zeit wurde, das war, würde ich sagen, noch einmal ein zweiter Kick, der ganz vielen Menschen die Augen geöffnet hat, dass es Umstände geben kann, wo selbst so ein Staat, den sie vorher für ihren Freund hielten, sich plötzlich gegen sie wenden kann. Dass plötzlich ihre Meinungsfreiheit, ihre Bürgerrechte relativ willkürlich und sehr radikal eingeschränkt werden können und sie völlig machtlos sind dagegen. Und gerade die Corona-Zeit hat es noch einmal sehr stark gezeigt, wie auch die Debatte ja, auch die Frage eben, selbst die Faktenlagen unterdrückt wurden, Nachrichten unterdrückt wurden, die nicht ins Regierungsbild passten. Und sagen wir mal, der Corona-Leugner, wie man so schön sagt, von gestern ist ja der Statistiker von heute. Mhm. Ja, also auch hier sehen wir ja, je mehr Zeit verstreicht, je mehr wir wissen, jetzt auch ganz aktuell mit den RKI-Files, wo wir Protokolle lesen und wir haben noch nicht mal alles, was drinsteht, aber das, was drinsteht, ist ja schon brisant genug und beweist, dass all diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen überlegen, sind die Lockdowns überhaupt richtig, macht das nicht mehr Schaden als Nutzen? Diejenigen, die die Maskenpflicht nicht wollten, die die Impfpflicht nicht wollten und so weiter, die bekommen ja jetzt gerade recht. Die bekommen ja, je mehr Zeit verstreicht, umso mehr bekommen sie auch erwiesenermaßen Recht und kommen Dinge ans Licht, dass auch unsere Regierung offensichtlich mehr wusste, als sie uns gesagt hat, beziehungsweise teilweise sogar offensichtlich gelogen hat. Und das heißt, wir sehen ja als Bürger, dass man belogen wird, wir sehen, dass unsere Rechte eingeschränkt werden und das sehen immer mehr Menschen und das ist schwierig. Ja, das ist auch für den Bestand einer Demokratie eine ganz gefährliche Sache, wenn die Bürger nicht mehr in ihren Staat vertrauen.
Was ist eigentlich noch gut? Wo liegt der Lichtblick in Deutschland? Was stimmt Sie optimistisch?
Ich glaube, dass tatsächlich auch die Demokratie in Deutschland noch viel stärker ist, als man glaubt und dass auch so eine schlechte Regierung sie nicht zerstören kann. Weil dann doch genug Menschen, sagen wir mal, tatsächlich aufwachen und auch für ihre Rechte auf die Straße gehen. Man sieht ja schon, dass ein gewisser Stimmungsumschwung da ist. Die Leute werden endlich mutiger und sind bereit, eben auch ihre Meinung zu sagen, egal ob es nun Konsequenzen hat oder nicht. Also diese Einschüchterung funktioniert nicht mehr so gut. Und deswegen gebe ich das noch lange nicht auf, weil gerade auch, ich komme aus dem Ostblock, niemand hat für möglich gehalten, dass der Ostblock fällt. Und das Ganze ohne einen Krieg. In Deutschland ohne einen einzigen Toten an einer Mauer, die vorher Jahrzehnte angeblich irgendwie uneinreißbar gestanden hat. Wir haben gesehen, die Geschichte kann viel mehr, auch die Bürger können viel mehr. Die Frage ist immer nur, ob sie sich bewusst werden ihrer eigenen Macht. Und wir haben einige Demonstrationen schon gesehen hier in Deutschland, wo man auch sieht, man sieht immer am Reaktionspegel der Regierung, am Aufgerichtsein der Regierung, sieht man immer den Erfolg eigentlich der Leute auf der Straße. Und deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass wir in Deutschland auch diese Regierung noch überleben werden.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Keller. Vielen Dank. Gerne.